Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zur Infosendung am Montag, den 30. Juni. Heute mit diesen Themen. Die UN-Sonderberichterstatterin Francesca Albanese spricht heute Abend in Bern über die Situation in Gaza. Die Universität Bern hat die Veranstaltung kurzfristig gestoppt. Amnesty International zeigt sich enttäuscht.
Wir stellen einfach fest, dass die freie Meinungsäußerung an der Universität Bern in diesem Kontext Gaza, Israel offenbar keinen Platz hat.
Im Kampf gegen ein Straßenprojekt haben AktivistInnen im Oberaargau einen Wald besetzt. Dabei haben sie sich mit der lokalen Bevölkerung ausgetauscht, wie einer der AktivistInnen erzählt.
Ein sehr reger Austausch, ein sehr schöner Austausch. Wir konnten voneinander lernen, uns gegenseitig auch empowern in dem, was wir tun. Und die lokale Bevölkerung wird weiterhin kämpfen.
Und mit seinem Sieg bei den Vorwahlen für das Bürgermeisteramt von New York überraschte Zoran Mamdani. Das könnte auch Auswirkungen auf die Demokratische Partei landesweit haben.
Die Hoffnung besteht darin, dass viele jüngere Linke sich bei parteiinternen Vorwahlen aufstellen lassen und das Establishment, das parteiinterne Establishment, die Parteiführung von innen her herausfordern.
Und am Mikrofon durch die heutige Sendung begleitet Simon Keller.
Rabe Info.
Soweit der Ausblick auf die heutige Sendung. Wir kommen zu den Nachrichten des Tages. Zuerst ins Ausland. US-Präsident Donald Trump hatte beim NATO-Gipfel neue Gespräche mit dem Iran für diese Woche angekündigt. Sarah Heinzmann.
Details hat Trump allerdings keine genannt, das berichtet SRF News. Teheran macht eine Wiederaufnahme der Gespräche mit den USA über sein Atomprogramm von einem Verzicht Washingtons auf weitere Angriffe abhängig. Die USA müssten weitere Angriffe auf den Iran ausschließen. Die Waffenruhe zwischen Iran und Israel trat vergangene Woche ein.
Bei israelischen Angriffen in Gaza wurden seit gestern Morgen mindestens 72 Menschen getötet.
Das berichtet Al Jazeera. Darunter mindestens 47 in Gaza-Stadt und im Norden des Gebiets. Gemäß SRF News griffen israelische Streitkräfte ein Wohngebäude im Norden des Gebiets an. Laut dem örtlichen Zivilschutz wurden 11 Menschen in der Nähe zweier Verteilstellen für Hilfsgüter im Zentrum Gazas und im südlichen Rafah von israelischen Soldaten getötet. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa meldete, in einem Fall hätten israelische Soldaten auf Wartende geschossen.
Nach Serbien. Dort kam es am Wochenende zu Massenprotesten und Ausschreitungen in Belgrad.
Das berichtet der Auslandsrundfunk Deutsche Welle. Zehntausende Menschen haben gemäß Medienberichten in der serbischen Hauptstadt friedlich gegen die Regierung von Präsident Vučić demonstriert. Im Anschluss sei es zu gewaltvollen Zusammenstößen gekommen. Aus ganz Serbien seien Protestierende in die Hauptstadt Belgrad gekommen. Die Organisation Archive spricht von 140.000 Teilnehmenden.
In die Schweiz. Der Bundesrat hat in der Spionageaffäre beim Nachrichtendienst ein Strafverfahren genehmigt.
Das zeigen SRF-Recherchen. Die Bundesanwaltschaft darf nun unter anderem wegen Verdachts auf Spionage ermitteln. Der Nachrichtendienst hat sensible Daten mit Privatfirmen geteilt. Die Cyberabteilung im Nachrichtendienst des Bundes sollte Hackerangriffe erkennen und abwehren. Doch dabei ging sie möglicherweise zu weit. Sie teilte sensible Informationen mit privaten Cybersicherheitsfirmen, offenbar auch mit der umstrittenen russischen Firma Kaspersky. Der Bundesrat entschied sich für die Aufklärung. Vor 2 Wochen gab er grünes Licht für ein Strafverfahren.
Die Stiftung Radix wurde Opfer eines Ransomware-Angriffs.
Das meldet der Bund heute. Beim Cyberangriff sind Daten abgeflossen und wurden verschlüsselt. Zu den Kunden der Stiftung gehören verschiedene Bundesstellen. Die Daten wurden im Darknet publiziert und werden nun von den betroffenen Stellen analysiert. Die Stiftung Radix, eine Non-Profit-Organisation, die im Bereich der Gesundheitsförderung tätig ist. Die Stiftung habe nach einer ersten Situationsanalyse des Bundesamts für Cybersicherheit informiert.
Neue Verkehrsregeln für E-Bikes, Lastenvelos, E-Trottinette und andere Formen des Langsamverkehrs.
Das berichtet SRF News. Der Bundesrat reagiert damit auf die wachsende Vielfalt an Fahrzeugtypen und Sicherheitsbedürfnissen im Alltag. Dabei wird eine neue Fahrzeugkategorie eingeführt, und zwar schwere Motorfahrräder. Die neue Regelung treten ab morgen in Kraft.
Und damit nach Bern. In der Stadt Bern gelten diese neuen Regeln im Straßenverkehr für schnelle E-Bikes.
Auf den Trottoirs und um den Helvetiaplatz sowie in den beiden Richtungen entlang der Thunerstraße zwischen Helvetiaplatz und Burgernziel wird ab morgen, dem 1. Juli, ein Mofa-Verbotsschild angebracht. Das teilt die Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün mit. Per 11. August folgt dieselbe Signalisation stadteinwärts auf der Mont-Bijou-Brücke. Gleichzeitig sensibilisiert die Stadt auf den von Fuß- und Veloverkehr gemeinsam genutzten Flächen mit Plakaten und Bodenklebern. In einfacher Sprache wird auf die geltende Verkehrsregelung hingewiesen.
Die Aare erreichte am Wochenende Höchstwerte.
Am Samstagnachmittag war die Aare 22,3 Grad warm. So warm war das Gewässer noch nie seit Messbeginn 1970. Das berichtet die Tageszeitung Der Bund. Schweizweit erreichen im Juni viele Gewässer Rekorde.
Im Rahmen der Initiative Berufsbildung 2030 wird der allgemeinbildende Unterricht an den Berufsfachschulen neu gestaltet.
Das teilt die Bildungs- und Kulturdirektion mit. Ab August 2026 werden die Lernenden im ersten Lehrjahr nach den neuen Vorgaben unterrichtet. Das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation hat den Kantonen die Wahl zwischen zwei Varianten für die Schlussprüfung eröffnet, einer 150-minütigen schriftlichen oder einer 20-minütigen mündlichen Prüfung. Der Kanton Bern hat sich für die schriftliche Variante entschieden.
Das waren die Nachrichten des Tages, Redaktionsschluss 10.45 Uhr, verantwortlich Simon Keller. Wir kommen zum Wetter. Es wird auch diese Woche heiß. In der Nacht auf morgen sinken die Temperaturen auf 19 Grad. Morgen Dienstag und auch am Mittwoch ist mit Temperaturen von über 30 Grad zu rechnen.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Sie ist einer der bekanntesten Palästina-solidarischen Stimmen der Welt. Francesca Albanese, UN-Sonderberichterstatterin für die besetzten palästinensischen Gebiete. Heute Abend spricht sie in Bern zusammen mit Agnes Gajamard, Generalsekretärin von Amnesty International. Stattfinden sollte die Veranstaltung eigentlich an der Universität Bern. Doch die Universität hat die Erlaubnis für die Veranstaltung kurzfristig zurückgezogen. Sarah Heinzmann berichtet.
Wie steht es um die Menschenrechte in Gaza? Diese Frage sollte heute Abend an der Universität Bern debattiert werden, im Rahmen einer Podiumsdiskussion, geleitet von zwei Menschenrechtlerinnen, Francesca Albanese, ihres Zeichens UN-Sonderberichterstatterin für die besetzten palästinensischen Gebiete, und Agnes Gajamard, Generalsekretärin von Amnesty International. Nun zog die Uni die Bewilligung zurück. Der Grund: die Ausgewogenheit der Veranstaltung sei nicht gewährleistet. Amnesty International hat die Veranstaltung organisiert und zeigt sich enttäuscht über den Entscheid. Die fehlende Ausgewogenheit sei ein Scheinargument, so Bert Gerber, Mediensprecher von Amnesty International Schweiz.
Was die Uni offenbar erwartet, ist eine Art Ausgewogenheit, dass die israelische Regierungsposition da mehr Platz erhalten sollte oder dass Völkerrechtsverstöße in den palästinensischen Gebieten irgendwie in einer Art und Weise in den Kontext oder relativiert werden sollen. Und das lehnen wir ab. Diese beiden Expertinnen beziehen sich auf Völkerrecht. Sie argumentieren ausgewogen auch und sie argumentieren immer mit Blick auf die Einhaltung der Menschenrechte und geltenden Rechts. Und das muss genügen.
Der Universität Bern genügt dies aber nicht. Grundsätzlich sei die Universität ein Ort des Gedankenaustausches und der Debatte. Die Uni halte die Meinungsäußerungsfreiheit und den offenen Diskurs im Rahmen der Rechtsordnung hoch. Bei der Veranstaltung habe man sich darauf verlassen, dass es sich bei den beiden SprecherInnen um unabhängige und besonnene Stimmen handle. Man habe keine eigenen Recherchen mehr gemacht. Bei einer Nachprüfung habe man dann aber festgestellt, dass diese Ausgewogenheit aus Sicht der Universität Bern nicht gegeben sei. Für Bert Gerber von Amnesty International ist das unverständlich.
Frau Albanese ist eine öffentliche Person, ihre Meinung ist breit bekannt, auch die Kritik an ihr, und es wirkt etwas seltsam, dass die Uni dann in allerletzter Minute plötzlich kalte Füße kriegt, und da wird wohl Druck von außen der Grund gewesen sein.
Die Veranstaltung findet heute Abend in Bern trotzdem statt. Sie ist mittlerweile ausgebucht. Der Ort wird erst kurzfristig an alle angemeldeten Personen kommuniziert.
Rabe Info.
Vor 2 Wochen haben AktivistInnen der Gruppe Aufstände der Allmende den Spichigwald zwischen Langenthal und Arwangen besetzt. Mit der Besetzung protestierten sie gegen die geplante Umfahrungsstraße Arwangen. Ein Straßenprojekt, das auch in der lokalen Bevölkerung auf Widerstand stößt. Waldbesetzungen als Protestform sind in der Deutschschweiz und im Kanton Bern noch relativ selten. Noah Biu hat Janis von der Gruppe Aufstände der Allmende gefragt, weshalb sie sich für diese Art des Protests entschieden haben.
Es ist einerseits ein sehr direkter Protest, also man geht vor Ort, man kämpft vor Ort für die Sache gegen diese Zerstörung der Umfahrungsstraße Arwangen, und gleichzeitig bietet es die Chance, dass man mit der lokalen Bevölkerung und dem lokalen Widerstand enorm in Kontakt kommt, und zudem gleichzeitig erprobt man eigentlich eine alternative Lebensform, indem man selbst organisiert mehrere Tage im Wald lebt, ohne staatliche oder sonstige hierarchische Strukturen.
Mit der Besetzung habt ihr eurem eigenen Wortlaut zufolge eine vorübergehende Allmende geschaffen. Das verweist auch auf den Namen eurer Gruppierung, Aufstände der Allmende. Was steckt hinter diesem Allmenden-Konzept?
Die Allmende ist ein alternatives Konzept zum Umgang mit unserer Lebensgrundlage, also dem Land, den wir zur Verfügung haben, dem Wasser und eben auch dem Wald. Und darin geht es darum, dass wir fürsorglich und gemeinschaftlich damit umgehen, dass nicht einzelne Personen mehr Macht über dieses Land haben, sondern dass wir alle, die es brauchen, gemeinsam entscheiden und auch gemeinsam bewirtschaften.
Ihr wollt also mit eurer Protestform solche Allmenden vorübergehend schaffen. Was ist das langfristige Ziel davon?
Das langfristige Ziel ist eine Welt der Allmenden, in dem grundsätzlich dies die Form ist, wie wir umgehen mit unseren Lebensgrundlagen, wie wir produzieren, wie wir wirtschaften, wie wir uns selbst ernähren. Und das steht sehr stark auch als Alternative zum aktuellen Kapitalismus, in dem das Land, das Wasser, der Wald, die Natur von Konzernchefs und PolitikerInnen und Superreichen eigentlich eingenommen wird und zerstört wird, und das eigentlich auch als Krieg gegen uns geführt wird. Und da ist die Allmende ein Gegenkonzept, in dem wir uns das Land und das Wasser zurückholen und es selbst bewirtschaften, gemeinschaftlich und fürsorglich.
Kommen wir zurück zum Oberaargau und der Umfahrung Arwangen. Widerstand dagegen gab es vor Ort ja bereits zuvor. Wie haben die lokale Bevölkerung und auch jene, die bereits davor sich gegen die Umfahrung gewehrt haben, auf euch reagiert?
Es sind viele Menschen direkt bei uns in den Wald vorbeigekommen, haben sich mit uns in den Austausch gegeben, ein sehr reger Austausch, ein sehr schöner Austausch. Wir konnten voneinander lernen, uns gegenseitig auch empowern in dem, was wir tun. Und wir haben uns auch jetzt längerfristig in den Kontakt begeben und die lokale Bevölkerung wird weiterhin kämpfen. Wir waren auch in sehr regem Austausch mit dem Langenthal Kulturzentrum, das Lacutz, das uns sehr unterstützt hat. Da sind wir sehr dankbar dafür. Mit der IG Naturstadt Beto hatten wir keine direkte Zusammenarbeit aus verschiedenen Gründen.
Nach 4 Tagen habt ihr die Räumung dieser Besetzung beschlossen. Eure Ziele seien für den Moment erreicht, habt ihr geschrieben. Was waren diese Ziele denn genau?
Einerseits eben genau dieser Austausch mit der lokalen Bevölkerung, mit dem lokalen Widerstand, die vor Ort gegen dieses zerstörerische Projekt kämpfen. Aber auch das Thema wieder präsenter zu machen, zu sagen, hey, der Ausbau der Straßen ist nicht nur ein Thema von Rösti, der überall in der Schweiz wieder alte Projekte heraufholen wird, in Basel, in Solothurn und so weiter, sondern es passiert auch schon seit langem auf dem Land, abseits vom grossen Bundesratsgeschehen. Und dagegen muss auch gekämpft werden.
Und wie geht es nun weiter mit dem Widerstand gegen diese Umfahrung?
Die lokale Bevölkerung wird jetzt den Widerstand weiterführen gegen dieses Projekt. Auch, ja, sie haben sich jetzt untereinander austauschen können, miteinander und mit uns anschauen könnten, was Möglichkeiten wären. Und sie werden jetzt weiter kämpfen, weiter schauen, wie es geht. Die Naturstadt Beton Gruppe wird sicher auch weiterhin arbeiten. Der WWF und Pro Natura ziehen gerade das Projekt vor Bundesgericht vermutlich. Auch darauf ist zu schauen. Aber wir als Aufstände der Allmende werden jetzt zuerst einmal eher in eine passivere Rolle rücken in diesem konkreten Projekt, aber weiterhin auch in der ganzen Deutschschweiz gegen die Zerstörung und für eine Welt der Allmenden kämpfen.
Wir haben Janis von der Gruppe Aufstände der Allmende gehört. Janis möchte seinen vollständigen Namen im Radio nicht nennen.
Rabe Info.
Vergangene Woche wählten die AnhängerInnen der Demokratischen Partei in New York City ihren Kandidaten für das Bürgermeisteramt. Das definitive Ergebnis wird morgen bekannt gegeben. Dennoch steht bereits jetzt fest, wer für die Demokraten in den Wahlkampf ziehen wird. Zohran Mamdani, der junge Herausforderer aus dem linken Parteiflügel, hatte bereits am Dienstag einen deutlichen Vorsprung vor dem Ex-Gouverneur Andrew Cuomo. Der freie Journalist Max Böhmel lebt und arbeitet in New York. Noah Bio wollte von ihm wissen, ob ihn dieses Wahlergebnis überrascht habe.
Dass Mamdani sehr viel Zuspruch erhalten würde bei den Wählern und Wählerinnen in New York, das war schon vor den Wahlen klar. Das sagten auch die Umfragen in den letzten Tagen vor den Wahlen voraus. Überrascht haben mich dann aber doch zweierlei Sachen. Zum einen, dass Mamdani den bekannten Andrew Cuomo so deutlich auf Platz 2 verwiesen hat, mit einem Abstand von fast 8 Prozentpunkten. Das war schon sehr überraschend und sehr viel. Und zum anderen, wie schnell Cuomo seine Niederlage eingestanden hat.
Nun bezeichnet sich Mamdani ja als demokratischen Sozialisten, ein Label, das sich auch der Senator Bernie Sanders etwa gibt. Es gibt auch noch weitere PolitikerInnen in den USA. Was versteht man in den USA genau unter diesem Label?
Also Socialist und Socialism sind einerseits Kampfbegriffe der Rechten und das seit vielen Jahren. Und für die Rechten sind Kuba und Venezuela genauso Socialist wie moderate Reformvorschläge, wie zum Beispiel eine staatliche Krankenversicherung. Der Begriff wird also von den Rechten als Schreckgespenst benutzt, um progressive Politik generell zu diskreditieren. Von Mainstream-Leuten und auch von wohlmeinenden Leuten wird demokratischer Sozialismus in den USA verstanden als recht vager Begriff und meistens identifiziert mit einer Organisation namens Democratic Socialists of America. Das ist eine Mischform aus Bewegung und Partei. Und bei den Democratic Socialists of America, DSA, finden sich etliche Strömungen wieder. Da gibt es richtige Hardcore-kommunistische Gruppierungen drin. Es gibt Leute drin, die so eher auf Mamdani-Linie sind oder Bernie Sanders-Linie oder Alexandria Ocasio-Cortez-Linie, also diese Abgeordnete aus New York, bis hin zu moderaten sozialdemokratischen Tendenzen. Also demokratischer Sozialismus, darunter ist viel zu verstehen. Insgesamt kann man vielleicht sagen, geht von linksliberal bis zu radikal links.
Das ist gerade erwähnt im Sanders, Mamdani, Ocasio-Cortez-Linie. Wie charakterisiert sich denn diese Spielform des demokratischen Sozialismus genau?
Im Vergleich zu westeuropäischen Ländern würde ich mal sagen, wäre das zu definieren als linkssozialdemokratisch reformorientiert, progressiv. Im amerikanischen Kontext gelten solche Haltungen, gelten Bernie Sanders und Alexandria Ocasio-Cortez aber wieder dann als radikal links.
Abgesehen von diesem demokratischen Sozialismus, wie hat sich Mamdani von den restlichen demokratischen Kandidaten unterschieden?
Mamdani konnte zurückgreifen auf ein Kernteam von erfahrenen Organisern, die wiederum Tausende von Freiwilligen mit einbeziehen konnten in den Tür-zu-Tür-Wahlkampf. Mamdani ist sehr sympathisch und kommt authentisch rüber. Er wirkt sehr offen, er sieht gut aus, er ist rhetorisch gut ausgebildet und er ist gerade mal 33 Jahre alt. Und vom New Yorker Politikbetrieb, von diesem Establishment-Betrieb, der ja seit Jahrzehnten von der Demokratischen Partei betrieben wird, ist er relativ weit entfernt. Noch wichtiger ist wahrscheinlich, Mamdani war der einzige Kandidat mit islamischem Hintergrund und mit immigrantischem Hintergrund. Und er und die Tausende von Freiwilligen, die ihn unterstützen, waren unübersehbar im Wahlkampf auf den Straßen von New York unterwegs, gerade in den immigrantischen Vierteln.
Die eigentliche Bürgermeisterwahl, die findet erst im November statt. Das war ja, wie gesagt, erst die Vorwahl der Demokraten. Wie sicher kann sich Mamdani sein, dass er sich dann gegen den republikanischen Kandidaten durchsetzen wird?
Also es wird nur einen Republikaner-Kandidaten geben, Curtis Sliwa heißt der. Der hat aber keine Chance zu gewinnen. Aber neben dem Republikaner-Kandidaten werden wahrscheinlich zwei sehr bekannte Leute als Unabhängige kandidieren. Und zwar der amtierende Bürgermeister von New York, Eric Adams, und möglicherweise wieder Andrew Cuomo, also als Unabhängige. Die Frage ist aber, hinter wen sich dann das Establishment mit seinen Millionensummen und seiner politischen Kraft stellen wird und wie schlimm die Schmutzkampagne auch von der Medienseite her gegen Mamdani werden wird. Ich befürchte, es wird sehr schlimm werden. Mamdani kann sich, glaube ich, deswegen keinesfalls sicher sein, dass er sich gegen einen anderen Kandidaten durchsetzen wird.
Blicken wir zum Schluss noch über die Stadt New York hinaus. Mit Mamdani würde ein Vertreter des linken Flügels der Demokratischen Partei ein wichtiges Exekutivamt erhalten. Welche Auswirkungen kann das auf die Demokratische Partei auf nationaler Ebene haben?
Also Mamdanis Wahlsieg über Cuomo schlägt ja jetzt schon hohe Wellen in der Demokratischen Partei. Denn er hat einen wohlbekannten Zentristen aus dem Rennen gekickt. Und Cuomo wurde ja vom Parteiestablishment unter anderem von Bill Clinton politisch unterstützt und auch von Superreichen, zum Beispiel Michael Bloomberg mit Millionensummen. Und übrigens auch von den meisten New Yorker Gewerkschaften. Natürlich hoffen die Linken bei den Demokraten auf weiteren Aufwind, gerade was zukünftige Wahlen angeht, auf allen Ebenen, auf lokaler, auf einzelstaatlicher, auf nationaler Ebene. Die Hoffnung besteht darin, dass viele jüngere Linke sich bei parteiinternen Vorwahlen aufstellen lassen und das Establishment, das parteiinterne Establishment, die Parteiführung von innen her herausfordern. Das geht allerdings natürlich nur, um erfolgreich zu sein, mit einer massiven Unterstützung von Graswurzelbewegungen. Das Ende ist offen.
Max Böhnel haben wir gehört, er ist freier Journalist und lebt in New York.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Infosendung vom Montag, den 30. Juni. Für Feedback, Anmerkungen oder Kritik schreibt uns eine Mail an inforedaktion@rabe.ch. Alle Sendungen gibt es als Podcast. Beigetragen zu dieser Sendung haben Noah Bio und Sarah Heinzmann. Die nächste Infosendung morgen hier um die gleiche Zeit. Für heute am Mikrofon verabschiedet sich Simon Keller. Merci fürs Zuhören.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.